Herzlich willkommen im Zukunftslabor des Naturkundemuseums Bayern. Mein Name ist Tanja Seiner. Zusammen mit Kolleginnen habe ich diese Ausstellung, durch die ich Sie nun begleiten möchte, entwickelt. Hier im Zukunftslabor erproben wir Themen und Formate für das neue Museum, das gleich hier nebenan entstehen wird. An der Infowand, die Sie entlang des Geländers finden, erfahren Sie mehr über das Museumsprojekt. Außerdem haben wir hier bereits das ganze letzte Jahr Feedback von Besucherinnen und Besuchern eingeholt. Eine Anregung war, auch mit Audiotouren, die per Smartphone abrufbar sind, Einblicke in die Ausstellung zu geben. Das haben wir gerne aufgegriffen und das Ergebnis können Sie nun hören. Die Tatsache, dass wir ein neues Museum planen, hat uns auch zum Thema dieser Ausstellung inspiriert. Naturgestaltet widmet sich Bauwerken und Baustrategien verschiedener Lebewesen. Von Spinnennetzen, die aus hauchdünnen Seidenfäden entstehen, über von Menschen produzierte Textilien und ihren Rohstoffen, bis hin zu den größten lebenden Strukturen des Planeten, den Korallenriffen. Nun aber los, gehen wir gemeinsam durch die Ausstellung. Lassen Sie uns am Treppenaufgang starten. Hier sehen Sie in einer schwarzen Vitrine eine lebende madagassische Seidenspinne und ihr Netz. Das Netz ist eine raffinierte Konstruktion, die bis zu einem Meter Durchmesser haben kann, um große tropische Insekten einzufangen. Die Seide, aus dem das Netz besteht, wird von der Spinne in ihren körpereigenen Drüsen produziert. Und sie hat ganz außergewöhnliche Eigenschaften. Sie ist hochdehnbar, wasserabweisend und extrem reißfest. Auf einer großen Spule in einer Vitrine ein paar Schritte weiter sehen Sie synthetisch hergestellte Spinnenseide. Spinnen lassen sich nicht domestizieren. Ihre Seide müssen Menschen also auf andere Weise gewinnen. Weltweit wird an der biotechnologischen Produktion geforscht, zum Beispiel für den Einsatz in der Textilbranche, der Filtertechnik und der Medizin. Spinnenseide ist ein sogenanntes Biomaterial, das vom menschlichen Körper nicht abgestoßen wird. Deshalb sind weitere Anwendungsmöglichkeiten zum Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder die Herstellung chirurgischer Fäden. Wenn Sie sich umdrehen, sehen Sie sogenannte Herbarbelege von Nutzpflanzen für die Textilherstellung. Von Eukalyptus, Flachs und Hanf und, wenn Sie um die Ecke schauen, im Eingangsbereich sehen Sie auch einen Beleg von Baumwolle. Diese Belege dienen dazu, neue botanische Arten zu identifizieren und die Vielfalt vergangener oder ausgestorbener Arten zu dokumentieren. Die Botanische Staatssammlung München enthält Millionen solcher Belege. Die Geschichte vieler Pflanzenarten ist eng verbunden mit der Rohstoffgewinnung für Textilien. Man kann auch sagen, dem Erfolg bestimmter Arten liegen auch menschliche Ökonomien zugrunde. Gleichzeitig verringert sich im Prozess der Domestikation die Vielfalt dieser Nutzpflanzen. Wenn Sie sich nun wieder Richtung Wand umdrehen, sehen Sie ein besonders interessantes Beispiel aus der Tierwelt, den Maulbeerspinner. Das ist ein Schmetterling, aus dessen Kokon die Maulbeerseide gewonnen wird. Sein wilder Vorfahr wurde vor mehreren tausend Jahren in China domestiziert. Beide können Sie in einem Schmetterlingskasten an der Wand sehen. Nach Jahrtausenden der Domestikation ernähren sich die Raupen des Maulbeerspinners ausschließlich von Blättern des weißen Maulbeerbaums und sie sind ohne menschliches Zutun nicht mehr überlebensfähig. Auch in Bayern wurde über drei Jahrhunderte hinweg versucht, Maulbeerseide zu produzieren. An zahlreichen Orten, auch hier in Nymphenburg oder im Münchner Hofgarten, wurden Maulbeerbaumplantagen angelegt. Rechts von dem Schmetterlingskasten sehen Sie historische Darstellungen und Objekte. Sie zeugen von dem großen Interesse, das in vergangenen Jahrhunderten auch hierzulande herrschte, Seidenraupen zu züchten, ihre Futterpflanzen anzubauen und eine Industrie der Seidenproduktion zu etablieren. Auf Maulbeerseide reproduziert haben wir die Darstellung des Lebenszyklus der Seidenraupe aus einem Lehrbuch von 1826, das in München publiziert wurde. Das Holzbuch des Ebersberger Mönchs Candid Huber ist ebenfalls ein sehr interessantes Beispiel. Das ist das hölzerne, aufgeklappte Kästchen in der Vitrine daneben. Um 1800 wurden sogenannte Xylotheken angelegt, um einzelne Baumarten zu beschreiben. Dafür wurde aus dem Holz des jeweiligen Baums eine Schatulle gefertigt. In diesen Schatullen sind Zweige, getrocknete Blätter und Früchte gesammelt. Was man hier nicht sehen kann, die schmale Außenseite des Kastens, also der Buchrücken, ist mit der Rinde des Baums beklebt und beschriftet. Besonders ist, dass Candid Huber auch ein Holzbuch für den hierzulande nicht heimischen weißen Maulbeerbaum angefertigt hat und dass er darin auch einen Kokon und die Seide des Seidenspinners angebracht hat. Auch eine Raupe war darin, aber die ist nicht mehr erhalten. Leider war das Unterfangen, bayerische Seide im großen Maßstab zu produzieren, nicht von Erfolg gekrönt. Wenn Sie sich nun weiter nach vorne Richtung Fenster bewegen, werden Sie ein traditionell hergestelltes bayerisches Kleidungsstück entdecken, das auf eine mögliche Zukunft der Textilproduktion verweist. Das Material, aus dem diese Lederhose gefertigt ist, wächst in den Fabriken eines kalifornischen Start-ups aus Pilzen heran. Verarbeitet wurde es von einem bayerischen Handwerksbetrieb, der sich offen dafür zeigte, traditionelle Näh- und Verarbeitungstechniken an einer biotechnologischen Materialinnovation zu erproben. Dieses Kleidungsstück ist nur ein Beispiel dafür, wie Menschen versuchen, Produktionswege zu finden, die sich Prozesse der Natur zunutze machen, ohne sie auszubeuten. Denn die Textilherstellung und unser übermäßiger Konsum haben enorme Auswirkungen auf Ökosysteme und das globale Müllaufkommen. Drehen Sie sich nun um. Vielleicht möchten Sie kurz innehalten und Textil- und Wollreste an der Flechtstation zu Sitzgelegenheiten verarbeiten. Sie können sich dabei von den Fertigkeiten der Webervögel und Beutelmeisen inspirieren lassen. Wie geschickt diese Vögel ihre Nester bauen, können Sie beobachten, wenn Sie den Blick nach oben schweifen lassen. Beim Nestbau verdrehen, verfilzen und verweben Vögel mit großem Geschick Materialien wie Zweige, Flechten, Moose, Samenhaare oder Spinnenseide miteinander. Zunehmend verwenden sie auch Plastikmüll, den sie in ihrer Umgebung finden. Das ist ein großes Problem, denn die Verwendung synthetischer Materialien führt unter anderem zu Staunässe in den Nestern. Sie sind nicht mehr atmungsaktiv und überhitzen. In einer Vitrine an der Wand sehen Sie Kunstwerke, die mit Hilfe von Vögeln entstanden sind. Der Künstler Björn Braun nutzte ihre Experimentierfreude, um Nestskulpturen zu schaffen. Er stellte Zebrafinken Materialien zur Verfügung, die diese bereitwillig in ihren Bauten verarbeiteten. Manchmal entstehen solche Kunstwerke auch unbeabsichtigt und ohne menschliches Zutun. Wenn Sie ein paar Schritte entlang der Wand weitergehen, sehen Sie ein Beispiel dafür. Einen Sessel, der von Wespen als Baugrund für ihr riesiges Nest auserkoren worden ist. Er wurde auf einem Dachboden entdeckt. Glücklicherweise haben sich die Finder bei unserem Museum gemeldet. Jetzt ist dieser Fund ein Exponat, das uns sehr fasziniert, weil es die Kollisionen von Lebensräumen darstellt. Denn wir mögen Pflanzen oder Tiere noch so sehr lieben. Wenn andere Arten in Bereiche vordringen, wo sie uns unangenehm sind, versuchen wir unser Territorium manchmal mit drastischen Mitteln zu verteidigen. Wie würden Sie reagieren, wenn Sie ein solches Nest vorfinden? Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Wespen sind geschützt, ihre Nester dürfen nicht entfernt werden. Holen Sie sich zum richtigen Umgang damit Rat bei einer der zahlreichen Beratungsstellen. Warum diese Nester so schützenswert sind, zeigt auch ein Blick in Ihr Inneres. Drehen Sie sich um und schauen Sie selbst nach, was in einem Hornissennest vor sich geht. Hinter orangenen Deckeln, die Sie zur Seite schieben können, sehen Sie die Entwicklungsstadien von Ei zu Larve und eine frisch geschlüpfte Baumeisterin. Übrigens, Hornissen verschließen die Zellen mit seidenen weißen Puppendeckeln, die Sie ebenfalls sehen können. Gehen wir weiter nach rechts, Richtung Wand, zum Bereich Gebäude und Siedlungen. An der Wand sehen Sie vor sich ein metallenes Buch. Darin ist dargestellt, wie das neue Museum in ein Natur-Kulturquartier Nymphenburg eingebettet werden soll und wie es auch zur Artenvielfalt in diesem Quartier beitragen kann, indem die Architektur und die Außenbereiche einen hochwertigen Lebensraum für Menschen und auch für andere Arten darstellen. In der Museumsplanung haben wir dafür die Methode des Animal-Aided Design zu Rate gezogen. Das bedeutet auf Deutsch in etwa tiergestütztes Entwerfen. Für 12 Zielarten, wie zum Beispiel das Rotkehlchen, den Teichmolch oder den Zitronenfalter, werden kleine, aber wichtige Maßnahmen wie Staubbäder, Lebensraumnischen oder Nektarquellen eingeplant. Außerdem wird es in den Außenbereichen eine sogenannte baubotanische Installation geben. Sie ist inspiriert von den lebenden Brücken des Volkes der Khasi in Nordostindien. Wie das Video neben dem Metallbuch eindrucksvoll beschreibt, nutzen sie das natürliche Wachstum von Gummibäumen zum Bau lebender Brücken. Die Baubotanik ist ein Forschungsgebiet von Professor Ferdinand Ludwig an der Technischen Universität München. Mit seinem Stuttgarter Büro entwickelt er eine baubotanische Installation für das Naturkundemuseum Bayern. Diese Installation soll es ermöglichen, in die Baumkronen hinaufzusteigen und die Welt von dort aus wahrnehmen zu können. Ein Modell der Installation sehen Sie rechts. Neben der Textilproduktion gehört die Bauindustrie zu den schädlichsten für den Planeten. In einer Diaschau am Eingang zur Ausstellung sehen Sie Ansätze für ökologisch nachhaltigeres Bauen. Bei der Umsetzung dieser Ausstellung haben wir übrigens auf Nachhaltigkeit besonderen Wert gelegt. Das modulare System aus Aluminiumrahmen ist wiederverwendbar und an verschiedene räumliche Situationen anpassbar. Neben Holzplatten, die nach dem Ende der Ausstellung in unseren Werkstätten weitere Verwendung finden können, kamen auch Platten aus recycelten Textilfasern oder Stroh zum Einsatz. Die grünen und weißen Vorhänge sind aus recyceltem, faserreinem Polyester. Anders als Mischgewebe lassen sich Stoffe, die aus nur einem Material bestehen, meist gut recyceln. Wir haben nun Beispiele dafür gesehen, wie verschiedene Akteure, Spinnen, Vögel oder Menschen, die Natur und ihre Lebensräume mit ihren Bauten verändern. Zweifelsohne haben Bau- und Produktionsprozesse des Menschen heute weitreichende Auswirkungen auf biologische, geologische und atmosphärische Prozesse auf der Erde. Jedoch waren Menschen nicht immer Teil der Geschichte. Gebirgszüge wie die Alpen sind aus früheren Riffen entstanden, die über Jahrmillionen durch geologische Prozesse gehoben und aufgefaltet wurden. Deshalb finden wir dort immer wieder fossile Meerestiere. Einige Beispiele von fossilen Schwämmen und Korallen sehen Sie in der Vitrine hinter Ihnen. Sie sind 150 bis 220 Millionen Jahre alt und wurden in Baden-Württemberg, Bayern und Oberösterreich gefunden. Spuren vergangenen Lebens befinden sich auch in unseren Baumaterialien, zum Beispiel in Kalkstein wie dem Treuchtlinger Marmor. Die Riffe zählen zu unseren vielfältigsten Ökosystemen. Unzählige Fische und wirbellose Tiere wohnen darin. Sie sind von immenser Bedeutung auch für uns Menschen, als Küstenschutz, Nahrungs- und Einkommensquelle, als Kohlenstoffspeicher und auch für die medizinische Forschung. In der Vitrine in der Mitte sehen Sie Korallenskelette, die unter anderem aus dem Forschungsaquarium der Staatssammlung für Paläontologie und Geologie München stammen. Was dort erforscht wird und wo Sie ein öffentlich zugängliches Korallenriff-Aquarium in Bayern finden, erfahren Sie im Video mit Professor Gerd Wörheide in der Ecke dieses Bereichs. Schließlich möchte ich Sie noch einladen, in der Vitrine rechts davon durch die orange eingefassten Bullaugen zu schauen. Achten Sie auf die kleinen und größeren Vertiefungen an den Korallenskeletten. An jeder dieser Vertiefungen lebte ein winziger Polyp. Kolonien dieser Polypen lassen Korallen entstehen und schließlich entstehen riesige Riffe. Das war es von mir. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei, die Ausstellung Naturgestaltet auf eigene Faust zu entdecken.